Ja, zunächst einen herzlichen guten Morgen von mir. Was hat die Bibel mit dem Wetter zu tun? Dazu zwei Verse aus Jesaja 55, Vers 10, folgende. Da heißt es, denn wie der Regen oder Schnee vom Himmel herabkommt und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde drängt, dass sie fruchtbar wird und sprost und dem Sämann Samen und dem Essenden Brot gibt. So auch mein Wort, das aus meinem Munde kommt, es kehrt nicht leer zu mir zurück. Also eine Ermutigung, auch wenn der Regen einem nicht immer begeistert. Man kann ihn nicht wieder zurück an den Himmel pusten, sondern er hat eine Wirkung, die ihm gegeben ist. Und so dürfen Sie erwarten, dass Gottes Wort an Ihrem Herzen wirkt. Ich spreche heute Morgen über die sogenannte Jahreslosung für das Jahr 2004. Das ist immer so ein geistlicher Leitvers. Der steht in Markus 13, Vers 31, ist also leicht zu merken. 13, dann drehen Sie die Zahlen rum, wird 31 draus. Und heißt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ich nehme an, dass Sie heute Morgen schon manche fossile Berührung hatten mit Dingen, die vergangen sind. Wenn Sie zum Beispiel im Auto hierher gefahren sind, haben Sie fossilen Brennstoff verbraucht. Das heißt, Zeugen einer untergegangenen Welt. Falls Sie geduscht haben und nicht nur Gas, sondern vielleicht sogar Erdgas dahinter steht oder auch wiederum Öl, waren Sie schon wieder fossil tätig. Das heißt, es gibt Dinge, die vergehen. Jesus sagt hier nicht nur, dass es Umwandlung gibt von Kohlenstoff oder so etwas, sondern sogar der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Interessant, solche Fossilien, da steige ich kurz ein, weisen wir hin auf ein Vernichtungsgericht, das die Bibel mit dem Stichwort Sintflut beschreibt, wobei Wissenschaftler bis vor etwas über 100 Jahren das auch noch zur Erklärung heranzogen für diese riesigen Fossilien, Friedhöfe, die man auf der Erde findet, die ja heute überhaupt nicht mehr entstehen. Heute entstehen fast keine Fossilien mehr. Wenn ein Tier im Wald umfällt, wird es aufgefressen, spätestens von Ameisen oder Bakterien und keineswegs zu einem Fossil. Aber wir haben viele Dinge, die wir finden. Inzwischen wurde die Idee der Sintflut von den meisten Wissenschaftlern als kindisch abgetan. Da muss man sich eben Dinge, die man erklären will, anders erklären. Aber interessant ist, dass 75% der Erdoberfläche aus Sedimentgestein besteht. Sedimentgestein bedeutet Ablagerungsgestein. Und da kann man schon drüber nachdenken, was hat sich denn da abgelagert und ist zu Stein geworden. Wenn Sie an den höchsten Berg der Erde denken, den Mount Everest, gibt es dicht unter dem Gipfel Meeresfossilien, das ist ungefähr 8 Kilometer hoch. Ist die Frage, wie sind die Viecher da hochgekrabbelt? Oder könnte es ja sein, dass dieser Berg einmal ganz weit unten war und selber ein Teil des Meeres war, ehe er sich auffaltete? Oder unter dem Polareis gibt es subtropische Farne. War eine völlig andere Klimazone gewesen. Forscher sagen, und da stimmen sie endlich mal überein, dass die Meere früher viel flacher waren. Das heißt, die Flussläufe laufen ganz tief in das Meer hinein, viel tiefer als die normale Ausschüttung überhaupt reichen würde. Klar, früher war die ganze Gestalt der Erde etwas anders, ehe sie durch dieses Gericht Gottes geändert wurde. Wo Gott richtet, bietet er normalerweise auch Rettung an. Damals waren das zwar nur eine Familie, die gerettet wurden, aber so ging es weiter. In dem Petrusbrief steht 2. Petrus 3, Vers 6 und 7, dass früher die Welt durch Wasser gerichtet wurde und die kommende Welt wird, diese Welt jetzt wird durch Feuer gerichtet. Und in 2. Petrus 3, Vers 10 steht, dass sich sogar die Elemente in der Gluthitze auflösen werden. Darüber haben die Wissenschaftler ja noch bis vor wenigen Jahrzehnten gespottet, dass die Bibel behauptet, Elemente könnten sich auflösen, wo sie doch aus Atomen besteht. Und ich weiß nicht, wie gut sie im Griechischen sind, vielleicht überhaupt nicht zu Hause. Aber das Wort Atomos heißt unteilbar. Atom heißt also das Unteilbare. Inzwischen weiß jeder, dass die falsche Bezeichnung ist, weil es ja leider geteilt werden kann. Oder was heißt leider, je nachdem, wie man das sieht und nutzt. Die Bibel hat es schon lange behauptet, dass sich Elemente auflösen können, dass nicht die Materie ewig ist, sondern Gott ewig ist. Mancher von Ihnen kommt aus dem kommunistischen Machtbereich. Ehemals, da gab es den wissenschaftlichen Materialismus. Und diese Leute haben gelehrt, dass die Materie ewig ist. Jeder weiß, dass das absoluter Blödsinn ist. Aber das wusste man damals eben noch nicht. Inzwischen wiederholt es niemand mehr, weil diese Art von Wissenschaft eben nur selbst erdacht ist und mit Wissen nichts zu tun hat. Ja, ganz interessant. Jesus spricht hier in Markus 13, würde ich Ihnen empfehlen, mal das ganze Kapitel zu lesen, über die sogenannte Endzeit. Er sitzt in Jerusalem irgendwo auf einem schönen Fleck und schaut sich mit seinen Freunden den Tempel und die Stadt an, die vor ihren Füßen liegen. Und dann sagt er, wisst ihr, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Ich nehme an, mancher von Ihnen war schon in Jerusalem und hat schon an der Klagemauer gestanden. Und Klagemauer ist ja eine Stützmauer des Tempelbereiches, also kein Gebäudeteil, sondern nur eine Stützmauer dieses Tempelbereiches. Aber man sieht schon, welche riesigen Steine dort vermauert wurden, 3 mal 7 Meter oder wie auch immer groß. Und wenn Jesus sagt, die bleiben nicht aufeinander, war das eine Herkulesarbeit für die Römer. Ja, solche riesigen Steine, da könnten wir hier die Hälfte der Kirche an einen Stein, an einen Strick hängen, falls der Strick reichen würde. Ich weiß nicht, ob Sie den von der Stelle bekennen. Die Steine wurden auseinandergebracht als Gericht Gottes über sein Volk Israel. Die Römer haben eine tolle Arbeit geleistet. Aber dann spricht Jesus weiter über die Endzeit, die Wehen der Endzeit. Viele von Ihnen haben Kinder, Sie wissen also, was Wehen sind. Das heißt, unangenehme Vorerscheinungen von etwas, was dann auf die Welt kommen soll. Und in der Endzeit wird einmal, klar, ganz am Ende sich Himmel und Erde auflösen. Aber vorher wird es, wenn man die Offenbarung liest, noch ein 1000-jähriges Friedensreich auf der Erde geben. Das heißt, eine Erneuerung der Erde. Vorher wird sie allerdings ein Stück weit zerfallen und erst ganz am Ende sich auflösen. Jesus spricht von diesen Wehen in 3 Bereichen, im Bereich der Politik, im Bereich der Natur und der Religion. Im Bereich der Politik sagt er, dass sich Reich gegen Reich erheben wird, Volk gegen Volk. Zum Glück ist es noch nicht ganz so schlimm, aber es gibt schon viele Erhebungen. Im Bereich der Natur spricht er von Erdbeben. Ich nehme an, Sie waren auch erschüttert von diesem Erdbeben im Iran. Wenn dort Menschen in Sekunden ihr Leben verlieren oder Hab und Gut einbüßen. Aber gleichzeitig zeigt es ja auch, dass die Erde erschüttert werden wird durch die Gerichte Gottes. Viele fragen dann immer, machen Gott Vorwürfe, wo bist du? Warum hast du nicht geholfen? Warum hast du nicht bewahrt davor? Gott kündigt an, dass diese Wehen noch viel mehr Erschütterung bringen werden. Es ist auch die Rede von Hungersnöten. Die sind natürlich meistens nicht naturbedingt, sondern Folgen von irgendeinem Bürgerkrieg oder irgendeinem korrupten Staatsführer. Denken wir an Simbabwe, war mal die Kornkammer Afrikas. Durch einen unfähigen, diktatorischen Führer ist es inzwischen ein Entwicklungsland, das selbst Nahrungsmittelhilfe von außen braucht und wo die Leute Angst um ihr Leben haben. Also Bereich der Politik, Erhebung, Bereich der Natur, Erdbeben, Hungersnöte, Bereich der Religion, jetzt gibt es eine ganze Liste. Da gibt es falsche Christusse, die auftauchen. Es gibt inzwischen mindestens 1500 bekannte Leute, die sagen, dass sie Christus wären. Allein in Russland jemand, der bis zu 10 Millionen Anhänger gesammelt hat. Es gibt viele falsche Propheten, die irgendwas erzählen, was man im Moment ja nicht widerlegen kann, weil es noch nicht geschehen ist oder man erst in Zukunft spüren wird, es stimmt hinten und vorne nicht. Ja, was gibt es sonst noch? Es gibt Verfolgung. Die Verfolgung wird zunehmen. In der Endzeit werden die Gläubigen dann verfolgt werden. In den Familien wird es Trennungen geben, dass der Vater seine eigene Tochter dem Tod überliefert oder die Kinder, die Eltern dem Tod preisgeben. Es wird eine Weltevangelisation geben. Darum bemühen sich heute noch viele Christen. Aber in der Offenbarung ist zum Beispiel die Rede von 2 Zeugen, die 3,5 Jahre in Jerusalem wirken. Und wenn man da die entsprechenden Medien zur Verfügung hat, hat man ruckzuck ja die ganze Welt erreicht, von einem Sendeort aus. Nicht, indem man in jedes Land gehen müsste. Ja, und dann gibt es ein Gräuelopfer, wie es der Prophet Daniel beschreibt. Das heißt, in diesem neu zu erbauenden Tempel wird irgendwie ein schreckliches Opfer gebracht. Damals war es bei den vor Jesus einmal dieses Opfer für den Zeus, was dann den Tempel entweihte und zu einem neuen Tempelweihe führte, später diesem sogenannten Chanukka-Fest, was heute ja noch gefeiert wird, das Fest der Tempelweihe. Und so wird es wieder eine Entweihung des Tempels geben. Ja, und parallel dazu werden Gläubige flüchten. Das heißt es, wer auf dem Dach ist, soll nicht ins Haus gehen, irgendwelche Sachen holen, sondern schnell ins Gebirge flüchten, wo Gott ihn dann bewahren und verstecken wird für die nächste Zeit. Und der Menschensohn wird kommen mit den Wolken des Himmels und seine Auserwählten sammeln. Jesus spricht dann noch von diesem Gleichnis des Feigenbaums. Wenn der Blätter kriegt, sollte man merken, dass der Sommer vor der Tür steht. Und der Feigenbaum ist ein Bild für das Volk Israel. Wenn das wieder Blätter kriegt, sollte man erkennen, dass er vor der Tür steht, dann aber nicht mehr der Sommer, sondern Jesus. Ja, und er behauptet, dass die, die das erleben, nicht sterben werden, bis das geschehen ist. An der Stelle setzt natürlich die Kritik ein, dass Leute sagen, schau mal, es hat Jesus damals seinen Jüngern erzählt, 2000 Jahre her, die sind schon lange tot. Ich denke, dass Jesus weder lügt noch sich täuscht, auch nicht zeitlich. Es könnte ja auch die Menschen betreffen, die miterlebt haben, wie dieser Feigenbaum Blätter bekommt, dass sie nicht sterben werden, bis das alles für sie geschehen ist. Ja, was bleibt, ist das, was am Anfang war, sein Wort. Vieles vergeht, Himmel und Erde sogar, Natur kann sich verändern, Politik kann sich verändern. In Hebräer 11, Vers 3 heißt es, durch Glauben erkennen wir, dass die Welten durch ein Wort Gottes bereitet worden sind. Ich wiederhole, Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben erkennen wir, dass die Welten durch ein Wort Gottes bereitet worden sind. Und Psalm 33, Vers 6. Durch das Wort des Herrn sind die Himmel gemacht. Und in demselben Psalm, der Vers 9. Denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Wer den Schöpfungsbericht mal liest, 1. Mose 1, wird immer wieder lesen, Gott sprach, es werde. Und dann kam wieder etwas Neues, was einen dieser Tage füllte. Der Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 18, da wir nicht schauen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Das heißt, die Materie, klar, ist zeitlich und sichtbar. Das Wort Gottes ist unsichtbar. Gut, ich habe es geschrieben, aber letztlich unsichtbar und ewig. Die Frage ist, worauf schauen wir? Ja, was bleibt, ist Gottes Wort. Warum? Weil Gott bleibt. Es gab ja viele berühmte Männer, die viele berühmte Sätze gesagt haben. Und ich vermute, wenn wir die jetzt alle zusammentragen würden, kämen wir auf endlos lange Zitate. Da gab es einen berühmten Staatsführer, Napoleon, der sagte zum Beispiel, der Staat bin ich. Tolles Zitat. Später haben die DDR-Bürger gesagt, das Volk sind wir. Beide haben das irgendwo auch umgesetzt. Finde ich beeindruckend. Oder nehmen Sie Goethes Faust. Goethe, was er geschrieben hat. Ein Schüler sagte, der Goethe hat es ja auch leicht. Der hat im Faust einfach nur lauter Zitate zusammengeschrieben und hatte dann sein Buch. Man könnte das natürlich auch umdrehen, dass so viele berühmte Aussprüche dort in das Volk gekommen sind, die man heute noch weiß. Denken Sie an Karl Marx und das Kapital oder an das kommunistische Manifest, wie hier Schriften die Welt verändert haben, aber nur vorübergehend. Oder an Hitler, Mein Kampf, keiner hat es gelesen, aber er hat getan, was da drin stand. Oder die Mao-Bibel, so in den 60er Jahren, welcher deutsche Student besaß nicht dieses kleine rote Buch und viele haben dann versucht, ihr Leben danach zu richten. Ja, inzwischen kann man sagen, alles Schnee von gestern, auch wenn es vorübergehend große Auswirkungen hatte, zum Teil katastrophal große Auswirkungen. Ja, dann gibt es natürlich noch andere Schriften. Denken wir an die Schrift der größten neuen Weltreligionen. Nach dem Christentum, an den Islam, an die Schrift, den Koran, wo ja auch Wirkungen davon ausgehen. Aber der Mohammed zum Beispiel musste flüchten von Mekka nach Medina. Und dieses Jahr 622 ist ja dann das Jahr Null geworden in der Zeitrechnung der Moslems. Und als er wieder zurückkehrte von Medina nach Mekka, hat er das nicht etwa dadurch geschafft, dass sein Wort inzwischen so gewaltig war und die Leute überzeugt wurden, sondern er hat es mit Schwertgewalt geschafft. Das heißt, er hat dem Wort sozusagen durch Macht Nachdruck verliehen. Und so geschieht es leider auch heute noch in vielen Ländern, dass diesem Wort immer noch mit Macht Nachdruck verliehen wird. Und wenn jemand in bestimmten Ländern diesen Glauben ablegen möchte und zum Beispiel Christ werden, ist seine eigene Familie verpflichtet, ihn zu töten. Also eigentlich das, was hier schon in der Bibel steht. Der Koran enthält keine Prophetie, soweit ich das weiß. Kann natürlich sein, dass ich mich täusche, aber soweit ich das weiß. Die Bibel enthält die Offenbarung Gottes. Da kann man also nachlesen, was über Jahrhunderte oder Jahrtausende angekündigt war und sich bewahrheitet. Während im Koran einfach Lehrsätze stehen oder irgendwelche Verhaltensnormen, aber nicht aussagen, was in der Geschichte im Einzelnen geschehen wird. Schauen wir einmal in die Geschichte, wo sich Worte Gottes schon über Jahrhunderte bewährt haben. Ein Teil davon kennen Sie. Es war gerade Weihnachten und da gab es diesen berühmten Vers, Micha 5, Vers 1. Du Bethlehem, die du klein bist, unter den Städten Judas, aus dir soll mir der hervorgehen, der in Israel Herr sei, dessen Ursprung in der Ewigkeit ist. Also ein Hinweis auf diesen Messias 700 Jahre vor seiner Geburt. Oder wer die Geschichte Israels verfolgt, schon ehe sie in das Land Kanaan kamen, das heißt vor ungefähr 3.500 Jahren, wurde angekündigt, dass sie auf die ganze Welt zerstreut würden, wenn sie Gott ungehorsam wären, aber am Ende der Zeit wieder zurück in ihr Land kämen. Ja, also ein Spannungsbogen, der jetzt schon über 3.500 Jahrtausende zählt und auch gilt. Es gibt kaum Völker, in denen es keine Juden gibt, verstreut über die ganze Welt. Aber inzwischen auch der Beginn der Rückführung wieder. Das Volk hat wieder ein eigenes Land. Der Prophet Jeremia hatte mal schöne prophetische Worte weitergegeben und der König hatte die alle verbrannt. Es ist ja immer die Frage, ob man Gottes Wort einfach loswerden kann, indem man die Bibel in den Papierkorb schmeißt oder in den Ofen. Aber Gott lässt sich nicht austricksen. Und dann sagte Gott dem Jeremia, schreib einfach alles neu auf. Und dann hat er diese Rolle zusammengerollt und in einen Tonkrug getan und versteckt, damit man sie auch noch Jahrzehnten oder Jahrhunderten lesen konnte und sehen konnte, aha, was da drin steht, stimmt, ist alles eingetroffen. Gottes Wort kann man natürlich auch in Frage stellen. Dieser selbe Prophet Jeremia, als das Volk damals erobert wurde, von den Babyloniern und in die Gefangenschaft geschleppt wurde, da gab es einen Rest des Volkes, der übrig blieb. Und die hatten einen Statthalter, der leider ermordet wurde von einem Ausländer. Und jetzt hatten sie alle Angst, dass die Babylonier zurückkommen und sie dann auch alle irgendwie platt machen. Und fragten den Jeremia, was sollen wir tun? Was auch immer Gott durch dich sagt, werden wir tun. Und dann sagte Jeremia im Auftrag Gottes, flüchtet jetzt nicht nach Ägypten. Ihr braucht keine Angst vor dem König von Babel zu haben. Ich werde euch schützen. Ja, und was sagten sie? Sie wollten nämlich nach Ägypten flüchten. Sie sagten, Gott hat durch dich nicht geredet. Und dann sind sie nach Ägypten geflüchtet, wo sie untergehen würden, wie Jeremia schon gesagt hatte, und sie haben den Jeremia mitgenommen. Ja, auch heute wird Gottes Wort in Frage gestellt, auch im theologischen Bereich, mit dem sie jetzt weniger zu tun haben, wo man nicht mehr sagt, die Bibel ist Gottes Wort, sondern die Bibel enthält Gottes Wort. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn sie Gottes Wort nur enthält, muss ich ja irgendwelche Maßstäbe entwickeln, nach denen ich das Wort Gottes in diesem Buch finden und entdecken kann. Und dann schaltet man so verschiedene Filter vor, über die man natürlich nie spricht, und hat dann bestimmte Ergebnisse. Ein Filter, den viele vorschalten, ist den Filter der Aufklärung. Ja, ein tolles Erlebnis, Ereignis in Europa, dann für die ganze Welt. In der Aufklärung beschloss man, dass es keinen transzendenten Gott gibt, der hier in die Weltgeschichte einflussnehmend handeln würde. Also alles, was von außen kommt, wird abgeblockt. Unter anderem die Vernunft wurde vergöttert, hier auch heute noch. Das heißt, alles, was in der Bibel steht über Prophetie, dass Gott in der Geschichte handeln würde, war damit schon gegessen. Und wenn ich eine Theologie zum Beispiel habe, in der ich den Einfluss von außen ablehne, muss ich alle prophetischen Aussagen uminterpretieren. Ja, jetzt könnte ich da noch vieles davon sagen. Da werden philosophische Filter vorgesetzt, literarische Filter. Woran soll ich denn erkennen, hier in Markus, was Jesus gesagt hat und was nicht? Ich denke, Sie haben diese Fragen zum Glück meistens nicht. Aber ich habe mir in meinem Studium selber mal einen Brief geschrieben, aber nicht über die Post geschickt, sondern ihn nur dann zu meinen Unterlagen genommen, wo ich sagte, ich will das glauben, was hier in der Bibel steht und es als Gottes Wort kennen und vertrauen lernen. Und nicht mehr das glauben, was Leute meinen, von dem Geschriebenen hier übrig lassen zu sollen. Also nicht dieses pervertierte Luther-Zitat, was bleibt, muss uns doch reichen, glauben, sondern alles glauben. Aber auch verstehen. Nicht historisch kritisch nur mit Zweifeln hinterfragen, sondern mit Vertrauen kennenlernen und erschließen. Und auch Fragen stehen lassen. Ich mache mir manchmal auch ein Fragezeichen in meine Bibel, wenn ich im Moment nicht weiß, was das bedeutet. Vielleicht löst sich das ja in 2-3 Jahren, vielleicht auch früher oder später. Einfach dieses Wort verstehen und lieben lernen. 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, jede von Gottes Geist eingegebene Schrift ist auch Nütze zur Lehre. Das heißt, von Gottes Geist eingegeben. Oder in 2. Petrus 1, 21, denn niemals ist eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht worden, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen von Gott aus geredet. Ja, finde ich großartig, Gottes Wort zu glauben, weil es ein persönlicher Brief ist, es nicht mit Zweifeln in Frage zu stellen. Fragen darf ich stellen, natürlich, klar. Ich darf auch Zweifel äußern, aber es gibt immer Zweifel auf der Suche nach Gott und Zweifel auf der Flucht vor Gott. Wenn Sie auf der Suche nach Gott sind, lassen Sie sich lösen. Jesus sagte seinen Gegnern einmal in Johannes 12, 48, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. Das heißt, das Wort Gottes, was hier in der Bibel steht, wird jedem von uns noch einmal begegnen, entweder am jüngsten Tag oder eben heute schon, jeden Tag in der stillen Zeit und dann nicht mehr am jüngsten Tag, weil Christen nicht in das jüngste Gericht kommen. In Lukas 10, 16 sagt Jesus seinen Freunden, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verwirft, der verwirft mich. Das heißt, auch Gläubige können Gottes Wort weitergeben, und daran kann sich auch das Leben eines Menschen entscheiden, ob er dieses Wort akzeptiert oder ablehnt. Ja, an der Stelle, wenn durch Gottes Wort die Welt geschaffen wurde, weiß ich natürlich nicht, wer das unter uns glaubt. Ich denke viele, aber sicher auch eine ganze Reihe nicht, oder ich würde sagen vielleicht auch noch nicht. An der Stelle einen kleinen Tipp zum Bibelverständnis. Ich habe früher Dinge, die ich mir nicht vorstellen kann, verneint. Habe gesagt, das gibt es nicht, dass Jesus übers Wasser läuft zum Beispiel. Oder dass wirklich die Welt so schnell geschaffen wurde, wie es in der Bibel steht. Später habe ich dann eine Zwischenlösung gefunden, habe gesagt, ich gebe zu, ich verstehe es nicht. Aber ich lasse es stehen. Ich behaupte nicht mehr, es gibt es nicht, nur weil ich es mir nicht vorstellen kann. Und inzwischen kann ich es persönlich seit vielen Jahrzehnten glauben und auch weitergeben, weil ich anfing, es verstehen zu lernen, weil dieses Vertrauen zu Jesus auch darin wuchs, dass ein Vertrauen zu seinem Wort entstand. Und das ist wichtig. Also die Frage, wenn er die Welt erschuf, welche Bedeutung hat das Wort Gottes für ihre Welt, ihre kleine Welt, in der sie leben? Durch das Wort Gottes entsteht Glauben, die Bibel nennt es dann auch Wiedergeburt, wenn es ganz persönlich und ernst wird, sodass jemand Gewissheit des ewigen Lebens bekommt. Durch sein Wort entsteht jeden Tag eine persönliche Stärkung und Reinigung, auch im Unterbewussten, und manchmal auch eine situationsbezogene Anweisung, was zu tun oder auch zu lassen ist. Gottes Wort beauftragt uns, diesen Glauben weiterzugeben, und es bewahrt uns vor Sünde. Im Psalm 119, Vers 11 heißt es, ich berge deinen Spruch in meinem Herzen, auf dass ich mich nicht an dir versündige. Das heißt, wenn ich es mir einpräge, dann fängt es an, sich im persönlichen Leben auszuprägen. Ja, jetzt gleich nochmal den kleinen Lerntext. Jahreslosung war Markus 13, Vers 31. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Die Frage, welche Rolle spielt Gottes Wort in Ihrem Leben? Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass deine Worte auch morgen noch gelten, weil du morgen noch derselbe bist wie heute und auch in Ewigkeit. Darüber loben wir dich und da bete ich, dass dein Wort an den Herzen von jedem von uns wirkt. Amen.